Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Micha und heute Morgen bin ich hier mit meinem Kollegen Manu. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, der Podcast mit den flachsten Hierarchien der Welt.
Ja, wieso, Manu, fühle ich mich so flach? Warum, wo ist das 3D hin? Ja, es ist, ich bin heute Morgen aufgemacht und ich war dünn wie Papier.
Ja, das ist dein Humor. So flach wie dein Humor eben immer angesegelt kommt. Und ich bin aber auch relativ zerknittert aufgewacht heute und habe eine Weile gebraucht, bis ich zur vollen Entfaltung gefunden habe.
Ja, aber dafür komme ich, finde, brauche ich die Tür wenigstens nicht aufmachen, um die Wohnung zu verlassen, weil ich da einfach durch die Tür ritze, wie ich kann.
Und weißt du, was auch schön ist? Ich kann mich zu dir rüberfaxen heute.
Ja, das ist geil. Das ist das beste Feature. Wir faxen uns einfach mal rüber. Ja, ihr merkt schon, worüber reden wir hier? Wir reden über Paper Mario für die Nintendo Switch. Jetzt ist der Origami-König, der Origami-King, jüngst erschienen vor ein paar Tagen. Und das ist der neueste Ableger der Paper Mario-Reihe, die es seit den Nintendo 64 gibt. Und Manu und ich, wir haben uns noch ein kleines bisschen drauf gefreut. Weil die Paper Mario, die ist Reihe, die ist so ein bisschen anders. Meine Perspektive darauf ist, dass mir eigentlich das Mario-Universum relativ egal ist. Also ich weiß nicht, ich kann mich nicht damit identifizieren. Nicht, ist so, es passiert, es ist eine Kulisse für Spiele und ich denke dann oft, ja, da gibt's halt Pilze und eine Pilzprinzessin und so und whatever. Aber Paper Mario sind die einzigen Spiele, die dir wirklich so ein bisschen Gefühl dafür geben, wie diese Welt funktioniert und wie das läuft. Und deswegen habe ich mich jetzt auf diesen Abstecher gefreut. Das Problem ist nur, dass Paper Mario in den letzten Jahren ja so ein bisschen eine Detour, sag ich mal, unternommen hat und so ein kleines bisschen nicht mehr so die Erwartungen erfüllen konnte, die die Fans hatten, oder?
Ja, wobei man jetzt sagen muss, es gibt ja inzwischen mehr Paper Marios, die nicht die Erwartungen des ersten Spiels erfüllt haben. Also eigentlich ist die Paper Mario Serie ja bei jedem Spiel komplett neu. Mhm. Also anders als jetzt bei Mario Kart zum Beispiel, wo einfach immer wieder das gleiche Spielprinzip iteriert wird, ist Paper Mario ähnlich auch wie die Plattformer immer irgendwie neu. Also Paper Mario erfindet sich jedes Mal neu. Natürlich bleibt immer gleich, dass wir in einem Paralleluniversum sozusagen, sag ich mal, von der Mario-Welt leben, die halt auf 2D runtergedampft ist, aber nur was die Spielfiguren angeht, nicht die Spielwelt. Aber immer so das Gimmick, nenne ich es jetzt mal, also um was sich das bei dieser Version jedes Mal dann dreht, ist immer anders. Also es wird immer mit irgendeinem anderen Aspekt gespielt. Das Kampfsystem ist jedes Mal komplett anders und erfindet sich komplett neu. Und deswegen hatte ich jetzt gar nicht so immer bei den ganzen Paper Mario Spielen die Erwartungshaltung, es muss alles so sein wie das erste Spiel vom N64. Das war eher ein Rollenspiel und seitdem ist es eigentlich kein klassisches Rollenspiel mehr mit diesen Mechaniken, aber nimmt sich immer noch so Aspekte aus dieser Welt ja raus, tatsächlich.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich auch jetzt nicht so überraschend, dass Nintendo das auch nicht ganz genauso macht wie damals auf dem GameCube. Um diesen Teil geht's den meisten Fans. Das ist in Deutschland heißt der, glaube ich, das Äonentor, das Geheimnis des Äonentors oder so. Das ist Secret of a Thousand Doors heißt es auf Englisch. Das war schon so im wesentlichen Sinne so ein klassisches JRPG, so richtig mit Punktesystem und einem Partysystem und so und auch recht nah an Super Mario RPG auf dem Super Nintendo dran in einigen Konzepten und das dem trauern Fans halt sehr, sehr viel hinterher, weil das so, das war sehr gut abgestimmt, da wirkte jetzt nichts irgendwie zu überflüssig, wenig Grind und so und aber Nintendo ist halt Nintendo. Also Nintendo hat sich ja auferlegt und auch öfter gesagt, verschiedene Vertreter, die dort arbeiten, wir machen halt kein neues Spiel, wenn wir nicht einfach eine neue Idee haben oder einen neuen Twist für so eine Sache. Und deswegen gab es auch viele Jahre später erst ein neues Star Fox zum Beispiel, weil dann erstmal eine Steuerung rauskommen musste, wo sie sagen, okay, das probieren wir jetzt aus. Oder deswegen, manchmal muss einfach neue Hardware her, die dann irgendwie eine neue Idee bringt und oder sowas wie Zelda, Breath of the Wild. Also die hätten jetzt wieder das 100. Zelda machen können, haben gesagt, nee, wir probieren das jetzt mal aus. Jetzt haben wir die Technik und die Technologien, so eine richtig große, weite Welt zu machen. Also gehen wir in diese Richtung. Das ist halt. Und deswegen haben wir auch noch kein neues F-Zero gesehen, weil einfach niemand eine Idee hatte, was man außerhalb eines guten Sci-Fi-Rennspiels einfach machen kann. Also da fehlte irgendwie immer der Twist. Ja, und der ist aber hier. Also Paper Mario hat immer diesen Twist. Und diese Experimente funktionieren manchmal funktioniert nicht. Also so Color Splash auf der Wii U war so für viele so, ja, ist okay. Ich glaube, was die meisten schon enttäuscht hat, auch mich, war das Sticker Star auf den 3DS. Ne? Hast du das gespielt?
Ja, habe ich auch gespielt.
Das war doof. Also das war nicht
die so Ideen gut. Waren auch lustig mit den Stickern, aber es hat in sich einfach ein paar so Schwächen gehabt, die nicht so gut funktioniert haben. Ja, die Sticker wollte man eigentlich gar nicht verwenden, man musste sie aber verwenden und das war in sich einfach nicht so schlüssig.
Genau. Und jetzt hat aber Nintendo mit Origami King ein, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ein Shadow-Announcement gemacht. Oder, so, also so, naja. Oder ein Blitz-Announcement. Es wurde ja echt kurzfristig vorher angekündigt.
Fandest du? Nee, es war eigentlich schon relativ, also mir war das jetzt schon länger und klar, dass das irgendwann kommt, aber
ja.
Nintendo hat ja dieses Jahr eh auch nicht so viel neue Sachen rausgebracht, deswegen war immer so die Frage, wann kommt denn jetzt endlich Origami King?
Ja, es ist ein bisschen, aber gut, es ist ein bisschen anders als Metroid Prime 4, wo du so ein Logo siehst. und ich frag's, wo ist dieses Spiel? Also ich Vergleich zu, sagen wir mal, im Vergleich zu anderen Nintendo-Titeln kurzfristiger angekündigt. Also die war schon deutlich länger bekannt, dass so ein Mario Odyssey oder so kommt. Aber bei Paper Mario ging das halt eigentlich recht schnell. Ja, und es ist da. Und es ist natürlich wieder anders. Wieder ein bisschen anders als die anderen Paper Mario Teile. Lass uns mal erstmal beschreiben, was gleich geblieben ist. Also das Konzept ist auf jeden Fall identisch. Heißt, die Super Mario Welt wird interpretiert als Papierwelt.
Ja, genau. Die Hauptfiguren, die Charaktere sind alle papierdünn, also wirklich, du siehst Mario, Luigi und Peach als gezeichnete Figuren auf einem Stück Papier. Das heißt, wenn du mit diesem Charakter durch die Welt läufst, dann siehst du wirklich auch, wie das Papier sich so flippt. Ja? Wenn Mario nach oben hüpft, siehst du, wie er von oben so ein bisschen gegen den Wind stoßt, wie das Blatt sich so leicht wölbt und solche Geschichten. Und witzigerweise ist aber alles auch aus Papier, aber die restliche Welt ist dann aus Papier auch aus Elementen zusammengebaut, die aber 3D sind. Also man sieht zum Beispiel, wie Mario und Luigi als Papierfigürchen in einem Kart sitzen und das Kart selber ist aber mehr so aus Pappe. Ja, wirklich ein 3D-Modell aus Pappe. Der Auspuff ist so ein zusammengerölltes gelbes Stück Papier. Die Reifen, man sieht richtig, wie die Reifen so mit so Kleber umgeklebt sind. Also Wie schon angedeutet, das Spiel nimmt sich einfach nicht so komplett ernst und die Welt ist in sich eigentlich auch überhaupt nicht schlüssig. Warum sind die Figuren dann irgendwie flach und die Welt ist 3D? Aber es ist von vornherein irgendwie klar, hey, das ist irgendwie ein witziges Erlebnis. Wir haben hier diese Paper Mario Welt mit diesem Twist, dass alles aus Papier ist und spielen einfach damit und haben einfach unfassbar viel Freude damit. Und das ist einfach so schön, dass man in diese Welt sich so reinfallen lassen kann und einfach sich von der Kreativität abholen lassen kann, ohne dass jetzt alles so hinterfragt werden muss. Und das hat ja Paper Mario immer schon so gehabt. Dieses Augenzwinkern, auch in den Dialogen. Das war schon immer ein Spiel, was sehr viel selbstironischer arbeitet bei Nintendo als andere Spiele.
Ein Spiel, was auch sehr deutlich stärker auch ein bisschen in der Popkultur auch tatsächlich verankert ist. Also das ist, wo die Mario-Titel ja doch eigentlich immer sehr bemüht sind, immer so in ihren eigenen Universen zu bleiben, merkst du hier aber schon auch bei der Übersetzung, es ist relativ textlastig, dass du da schon Leute dran hast, die halt auch genau wissen, wie ihr Publikum tickt und manchmal ein ganz kleines bisschen auch so in Richtung vierte Wand durchbrechen manchmal passiert. Also
ja,
nie so richtig Deadpool-mäßig in your face oder so, aber du hast auf jeden Fall immer Referenzen, die auch außerhalb des Mario-Universums liegen und die auch so ein bisschen Meme-Charakter irgendwo haben. Und was auch noch vielleicht zu erwähnen ist, ist, dass ja Nintendo mit einigen Titeln auch schon seit einiger Zeit, also schon auch seit der Wii und so, ja auch gerne diesen handgemachten Look irgendwo fährt. Ne? Also da gab es dann diesen Woll-Kirby zum Beispiel, Woll-Yoshi meine ich, und den Knet-Kirby und all solche Dinge. Und in diesen Reigen fügt sich das eigentlich auch super ein. Das war tatsächlich vorher in den alten Paper Mario ist gar nicht so präsent, vielleicht aus technischen Gründen oder so, aber je weiter sie gekommen sind mit der Reihe, desto stärker wurde auch dieser Papplook auch tatsächlich ausgearbeitet. Ne? Also, dass du wirklich diese handgemachte Welt aus Gegenständen hast und das geht hier bei Paper Mario Origami King ja auch so weit, dass du nicht nur diese Origami-Figuren hast, die auch nicht mehr so flach sind, sondern einfach so eine 3D-Knickfalte haben. Oder halt auch Bürogegenstände. Also da gibt's auch tatsächlich dann als Bossgegner einen Tesa-Streifen oder irgendwie andere Origami-Figuren.
Und Farbmalkasten. Das fand ich auch sehr schön. Ja. Ja, und da ist auch die Überschneidung zu den alten Spielen. Also das ganze Ding, man muss das jetzt auch nicht kanonmäßig erklären. Also gab es jetzt Sticker-Stars in dem Universum von Origami King, das spielt alles gar keine Rolle. Aber eben diese Überschneidungen sind schon auch da. Gerade bei den vorherigen Paper Marios gab es ja dann auch zum Beispiel diesen Bruch, dass manche Objekte dann so so ähnlich wie bei Pikmin. So authentische, echt gerenderte Objekte sind ja dann da aufgetaucht. Das hat man hier auch. Also wenn du dann als Bossgegner zum Beispiel so einen Farbmalkasten hast, dann sind die Stifte natürlich nicht aus Papier, wie du schon gesagt hast, sondern echte Bürogegenstände, so wie wir sie auch kennen, aus Holz, mit einer Mine, mit Metall. Und das wird dann auch realistisch gerendert. Nochmal einen ganz Schritt zurück. Was ist denn Paper Mario überhaupt für eine Art von Genre, für ein Spiel? Also es ist kein klassisches Rollenspiel mehr, so wie die allerersten. Ja, du hast kein Partysystem mehr oder so, sondern du läufst mit Mario rum. Dann fühlt sich's, wenn du rumläufst, fühlt sich's eigentlich an, wie ein 3D-Mario sich anfühlt. Ja, du läufst rum, du kannst gegen Kisten hüpfen, du kannst auf Feinde drauf hüpfen, du kannst mit dem Hammer Sachen zerschlagen. Also wie ein 3D-Adventure oder wie ein Jump'n'Run. Aber sobald es in die Kämpfe geht, wechselt es wieder klassisch wie auch in den alten Spielen in einen rundenbasierten Modus. Also eigentlich schon die Anleihe wie bei den alten JRPGs und wie beim alten Paper Mario RPG ist es weiterhin ein rundenbasiertes Kampfsystem, aber es ist halt eine komplett neue Interpretation, was hier rundenbasiert passiert, nämlich das Wort rund wird wortwörtlich genommen.
Ja, stimmt. Das Kampfsystem müssen wir gleich im Detail erklären, das ist auch die größte Neuerung. Ich wollte nur mal sagen, zu der Genre-Einordnung, das ist das, was für Verwirrung auch sorgt, auch im Vorfeld. Ja. Also das Spiel wird, werdet, wenn ihr mal so Metacritic oder sowas aufmacht, unsere Lieblingsseite, da hast du wirklich auch eine große Palette, große breite Palette an Bewertungen. Und das liegt auch unter anderem an dieser Erwartungshaltung, deswegen haben wir am Anfang so drüber gesprochen. Man kann das sehr leicht als Rollenspiel einordnen, wegen dieser Rundenkämpfe, aber tatsächlich, wenn man spielt, fühlt sich das Ganze eher an wie ein Action-Adventure. Mhm. So ein Action-Adventure, was ein paar dezente Rollenspielelemente hat, wer da jetzt aber wirklich dran geht und sagt so, wow, ich will Zahlen würfeln und ich habe Bock, meinen Charakter auszuarbeiten und ich gehe jetzt mit meiner Party so rum, der wird wahnsinnig enttäuscht sein, weil das nicht mal, also wirklich ganz weit weg davon ist. Also es gibt so ein paar Elemente, die an RPGs erinnern, aber so, es fehlt einfach sehr viel, auch der Vereinfachung willen, dass das irgendwie als RPG klassifizieren wird. Also hier gibt es zwar ein paar aufsteigende Zahlen, so Schadensanzeigen oder so, aber du hast zum Beispiel überhaupt gar keine Levelanzeige für die Gegner. Also du siehst jetzt irgendwie nicht, wie viel Leben die noch übrig haben oder solche Dinge. Also da werden ganz bewusst ganz viele Dinge der Zugänglichkeit auch wirklich reduziert. Man soll da nicht mit der Erwartung dran gehen, das ist jetzt ein richtig waschechtes Rollenspiel. Es fühlt sich eigentlich eher sogar sehr Zelda-esk an einigen Stellen, finde ich.
Total. Also es fühlt sich sehr viel mehr wie ein Zelda-Spiel an, weil die ganze Progression ist eigentlich rausgenommen. Also die Progression in Origami King besteht wirklich in der Geschichte. Du hast 5 verschiedene Welten oder was sind 6? 5, glaube ich. Ja. Die du dann quasi erkundest, die sich wie Zelda anfühlen. Kommen wir gleich dazu, warum. Aber so diese Progression, dass du einen Charakter oder eine Party hast, die besser wird, das gab es ja in den alten Paper Marios tatsächlich auch noch vereinzelt. Ich erinnere mich an ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr, welches es war, wo man den Schnurrbart der beiden upgraden konnte. Da hatte der Schnurrbart von Luigi tatsächlich einen Kampfwert. Großartig natürlich auch in seiner Meta-Diskussion, in dieser Persiflage von Rollenspielelementen. Das ist komplett weggefallen. Also das Einzige, was du wirklich aufwerten kannst, ist, du kannst Herzcontainer finden, wie bei Zelda, die dann deine Lebensenergie dauerhaft erhöhen. Aber das ist auch schon das Einzige. Also egal, wie viel du kämpfst, egal, wie viel Challenges du löst, Mario wird nicht stärker oder besser. Was ein bisschen als Relikt übrig geblieben ist, ist so, dass du Waffen ausrüsten kannst. Also du hast halt Schuhe, die können dann Spikes haben oder auch aus Eisen sein. Damit machst du ein bisschen mehr Schaden. Aber das ist so natürlich in der Progression quasi mit eingebaut, dass du die automatisch einfach kaufst, weil du halt dann stärkere Feinde kriegst. Aber es ist nicht wie bei einem Rollenspiel, dass du so dieses Gefühl von Grind hast oder sowas, ja? Mhm. Oder dass du Loot bekommst, wenn du mehr Kämpfe machst. Und warum das auch zu einem Problem führt, da kommen wir ja gleich dazu noch. Aber vielleicht sollten wir doch jetzt erstmal noch mal über das eigentliche Kampfsystem reden.
Genau. Du sagst schon, also es ist ein Ding, mit Ringen gearbeitet. Also Kampfarenen bestehen ja oft immer so aus Kreisen. Und da muss die Idee wohl hergerührt haben, dass man sich gedacht hat, lass uns doch diese Arena in mehrere Ringe unterteilen. Und so kann man sich das doch vorstellen. Also Mario wird, sobald er in den Kampf gerät, es ist nicht die einzige Sorte Kampf, es gibt auch Echtzeitkämpfe, über die reden wir gleich, aber es gibt diese Rundenkämpfe, die laufen so, die Arena ist in mehrere Ringe unterteilt und am Anfang, bevor es überhaupt zu irgendeiner Kampfhandlung kommt, verteilen sich die Gegner einfach, die Schar, so wird sie im Spiel genannt, die verteilt sich einfach irgendwie wild auf diesem Feld. Und dann ist deine allererste Aufgabe gar nicht, die wegzuschlagen oder drauf zu springen, sondern erst einmal diese Ringe anzuordnen. Das ist tatsächlich ein kleines Puzzlesystem, das sie da eingebaut haben.
Ja, und das ergänzt es ganz gut. Also Kämpfe sind immer aufgeteilt in einmal Puzzeln und dann den Kampf überhaupt ausführen. Die Attacken selber sind wie bei den alten, bei den Vorgängern auch, dass die immer so ein kleines Action-Element haben. Also mit dem Hammer musst du im richtigen Moment A drücken, beim Springen musst du im richtigen Moment A drücken, um auf dem Kopf zu landen. Das ist geblieben. Aber da davor eben immer dieser Puzzle-Charakter, dass du das so wie bei einem Schieberätsel anordnen musst. Du bekommst nämlich einen Bonus, wenn du vier Leute in einer Reihe anordnest. Also wenn die vier Goombas in einer Reihe hintereinander stehen, dann kannst du sie natürlich auch besser erwischen, weil du dann halt alle vier Feinde erwischt, wenn du drüber hüpfst. Oder du ordnest halt zwei Panzerschildkröten so an, dass sie neben zwei anderen Panzerschildkröten steht, dass du so einen Viererblock hast und dann kannst du halt die alle vier mit dem Hammer erwischen, weil je nach Waffe hast du einen anderen Radius. Und das ist eigentlich, also als ich das Spiel angefangen habe, habe ich gedacht, oh, das ist ja total clever. Das ist ja gar nicht so schlecht, das macht ja auch Spaß, da irgendwie so rumzupuzzeln so ein bisschen und so einen Float drin zu haben zwischen, ich muss erst noch überlegen, das ist ja quasi so das taktische oder das strategische Element, was ja Rundenstrategiekämpfe auch tatsächlich immer ausmacht, und dann aber der eigentliche Action-Part. Und grundsätzlich finde ich die Mechanik eigentlich ganz interessant.
Ja, die finde ich eigentlich auch richtig. Eigentlich finde ich cool. Du hast immer diese, das ist im Prinzip, muss man ja quasi eine Fläche entweder anordnen, ne, für so Flächenangriffe, oder halt eine Reihe für Kombo-Angriffe, für Sachen, die so von innen nach außen laufen. Also Mario steht ja in der Mitte, muss von innen nach außen kämpfen. Und das ist so. Also man muss dazu sagen, man dreht nicht nur die Ringe, sondern man kann auch eine Reihe verschieben. Also du kannst
wie so ein Laufband.
Genau, man kann so wechseln zwischen zwei Modi, dass du halt auch dieses Laufband dann wechseln kannst. Das wird irgendwann echt angenehm tricky, dass man dann irgendwie wirklich ein bisschen überlegen muss, wie ordne ich das an und so. Und es gibt auch zwei Kameraansichten. Es gibt einmal so eine halbschräg drauf Ansicht, wie man es von vielen klassischen Rollenspielen kennt, dass die Kamera dann auch so ein kleines bisschen rotiert. Du kannst aber auch in so eine totale Vogelperspektive gehen, dass du quasi wirklich ganz klar drauf guckst, als wäre das wirklich so ein Brettspiel, und dann fällt es dir da auch nochmal ein bisschen leichter, die Sachen zu sortieren und so. Und das ist ziemlich cool. Und das, was man dazu noch sagen muss, da gibt es dann halt drumherum immer ein Publikum, das sind dann die Toads aus diesem ganzen Königreich. Genau. Und manchmal gibt es dann immer so kleine Sonderaktionen. Also manchmal kannst du die dann so zum Anfeuern zum Beispiel reinbringen. Also je weiter du im Spiel auch kommst, desto größer wird dieses Publikum auch, desto mehr füllt sich das. Und das ist so, von der Idee ist es super, und ich habe die ersten Stunden schon gedacht, so, das ist eigentlich geil, aber dann kommt das große Aber. Jetzt haben wir ja eingangs gesagt, die Rollenspielelemente sind reduziert, und das bedeutet, dass man für diese Kämpfe jetzt keine Erfahrungspunkte bekommt im eigentlichen Sinne. Also du bekommst halt irgendwie Coins und so, aber da ist auch genug in der Welt, also so dringend brauchst du das eigentlich gar nicht. Und es gibt ein paar Kämpfe, die musst du machen, zum Beispiel wenn Mario aus einem Hinterhalt oder so angegriffen wird, die sind dann wirklich so in der Story vorgegeben. Und ein paar andere Kämpfe sind dann zufallsbedingt, da kannst du dann auch in der Oberwelt rumlaufen und das ausweichen. Und das machst du irgendwann auch, weil die Formationen, also die Puzzle-Formationen, die wiederholen sich irgendwann relativ schnell, oder?
Ja, sehr, sehr schnell sogar. Mhm. Also mir wurde das schon innerhalb der ersten Stunde tatsächlich schon irgendwie langweilig, weil die Standardgegner, die Standardmobs, das ist dann auch keine Challenge mehr. Also so ein bisschen diese Ringe, man muss nur dazu sagen, man hat natürlich nicht unendlich Bewegungen auf diesen Ringen. Ja? Mhm. Man hat dann meistens irgendwie zwei oder drei Bewegungen, je nach Feindesanzahl.
Und Zeitdruck.
Und man macht. Und man hat noch Zeitdruck, den man sich mit Münzen dann auch verlängern lassen kann. Mhm. Aber das nutzt sich wahnsinnig schnell ab, dieser Puzzle-Aspekt. Also man geht in das Spiel, denkt, oh, das ist ja clever, und dann machst du so 10, 20 Kämpfe, bist immer noch irgendwie in der ersten Welt, und dann fängt schon an zu nerven. Also es fängt sehr, sehr früh an zu sagen, oh nee, jetzt muss ich so schon wieder so einen Kampf machen. Und bei Standard-JRPGs, da bist du dann halt irgendwann auch so mächtig durch den Grind, dass du halt so Standard-Mobs auch innerhalb von ein paar Sekunden wegbrezelst, ja. Mhm. Machst du irgendwie Attack, 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 und dann ist es weg. Und das funktioniert halt hier durch diesen Puzzle-Aspekt nicht. Also auch wenn du versuchst, diese Kämpfe schnell zu meistern, weil du halt irgendwie stark genug bist, das funktioniert nicht, weil du musst die halt in der Reihe anordnen, und du musst immer wieder die gleiche Puzzle-Logik halt machen. Also die Puzzle Herausforderung ist dann einfach so gering bei diesen Standard-Mobs, dass die einfach auch keinen Spaß mehr macht. Und das hat mich so genervt, dass man wirklich anfängt, dadurch, dass es auch keine Belohnung gibt, ja, das ist ein ganz, ganz starker Faktor, würde ich sagen, bei solchen 0815-Kämpfen, dass man halt nichts dafür bekommt. Und dann fängt man an, um diese Gegner herumzulaufen in der offenen Welt, was aber wiederum total schade ist, weil diese Welt ja auch so Spaß macht zu erkunden. Da sind überall kleine Gimmicks versteckt, überall an jeder Ecke kannst du noch einen Toad aus irgendeinem Spalt rausziehen. Die sind ja dann alle so gefaltet. Also mal flattert ein Schmetterling rum, dann haust du dagegen, dann kommt dann Toad raus. Oder du hämmerst gegen einen alten Mülleimer und dann fliegt ein Toad raus in alten Schubladen. Und jeder hat immer eine coole Ausrede, warum er sich da jetzt versteckt hat oder so.
Ja.
Aber die Welt müssen wir gleich noch. Aber das willst du ja alles erkunden, aber dann rennen dann immer diese Mobs rum und du versuchst dann halt immer so rumzueiern um die. Und das finde ich total schade, dass das Kampfsystem clever ist, aber nicht mehr draus gemacht wird an der Stelle.
Da fehlt es einfach an Abwechslung und das ist wirklich das Hauptproblem. Es fehlt an Abwechslung und der Grind ist eben nicht da. Das ist so das Ding. Und du merkst innerhalb desselben Spiels, dass es aber auch besser und abwechslungsreicher geht.
Ja,
Weil du nämlich auch die Bosskämpfe hast. Es gibt einige Bosskämpfe, also es ist nicht wenig. Das ist jetzt, es gibt Zwischengegner und es gibt so Endgegner. Und da dreht sich das Spiel dann auch um. Also da hast du das so, dass Mario nicht in der Mitte der Arena steht und quasi in der Mitte der Ringe, sondern dass er außen steht und quasi erst einmal den Weg zum Gegner hinfinden muss. Und dann kommen nämlich so Symbole auf dieses Brett, die dann so ein bisschen funktionieren wie bei einem Brettspiel, ne? So einem klassischen Würfelbrettspiel, wo es quasi nur um das Vorankommen geht. Es gibt so Elemente, die halten dich auf, es gibt andere Elemente, die bringen dich dann irgendwie voran, da muss man erstmal irgendwie seinen Weg zusammen puzzeln. Und das ist so am Anfang erstmal einfach, weil die Gegner nicht so viel können, aber wir haben ja zum Beispiel vorhin diesen Klebestreifen erwähnt, der hat zum Beispiel dann so einen Trick drauf, dass der einige Ringe dann festklebt. Also der fährt dann vor der Runde, da ist es dann halt so aufgeteilt, dass sie vor jeder Aktion dann irgendwie so ihren Special Move zum Beispiel dann machen und der klebt dann so Streifen aneinander, sodass du dass du die Ringe nicht mehr unabhängig voneinander bewegen kannst, sondern dass immer so ein großer Block dann irgendwie mitbewegt wird und das muss man dann berücksichtigen. Und jeder Gegner hat so einen kleinen Trick, manchmal sind das so Elementarelemente, also die, wenn du so gegen Origami-Gegner kämpfst, dann haben die oft so Naturelemente, so Feuer, Wasser und so etwas. Dann gibt es dann andere, so diese Büro-Gegenstände, die haben immer so einen Spezialtrick. Sehr geil finde ich auch den Malkasten. Da gibt es ja irgendwie so einen Buntstift-Malkasten, wo die Buntstifte so wie Bazookas rausgeschossen kommen. Die sind quasi Raketen und da musst du darauf achten, dass du nicht auf dem Ring bist, wo diese Raketen auf dich zufliegen. Also die fliegen halt quasi immer so im Kreis auf einem dieser Radien drumherum. Und diese Bosskämpfe, also die sind mir nie langweilig geworden. Ich finde,
das ist ein absolutes Highlight.
Total.
Die sind absolutes Highlight und da hast du ja schon gesagt, da merkt man auch, wie genial dieses Kampfsystem dann halt auch für Kreativität sorgt. Ja, also ich erkläre jetzt nochmal diesen Malkasten, weil das macht das Spiel selber dir auch. Also das Spiel bringt dir dann eben halt auch bei, du musst den einen Marker hinter den Malkasten bringen, bevor der losschießt, weil wenn du dann draufhaust, klappt der Malkasten zu und dann gehen die Raketen halt nicht los und machen ihm selber Schaden. Ja. Und dann versuchst du halt rumzubasteln so. Wie kriege ich jetzt den Ring hin? Ich darf ja nur zwei Ringe bewegen und Zeitdruck. Ich muss den da genau dahinter machen. Wenn ich den Pfeil dahin schiebe, dann laufe ich darüber. Ach nee, dann bewegt sich ja das wieder. Und da ist aber noch ein Herzcontainer, den will ich auch einsammeln. Und das macht total Laune, weil das sind richtig coole Bosse. Das sind klassische Mario-Bosse, die eine ganz klare Schwachstelle haben. Natürlich musst du bei der Schildkröte halt auf die Gliedmaßen draufhauen und so. Mhm. Dann wird die reingezogen, musst du umdrehen und so weiter und so fort. Aber das macht richtig Spaß, weil wie du schon gesagt hast, jeder halt so seine eigenen Elemente und Herausforderungen in dieses Kampfsystem reinbringt. Und das macht die Standardkämpfe noch langweiliger. Vor allem, wenn man dann eben im Spiel auch noch merkt, dass man diese Standardgegner eigentlich auch mit einem Hammer einfach zerschlagen kann. Oder es eben auch Kämpfe gibt in der offenen Welt, die eben nicht mit dieser runden Taktik laufen. Und dann verwässert das ganze System so ein bisschen.
Ja, das ist so, also man sieht in demselben Spiel, was schief laufen kann und was gut laufen kann. Und man ist da so auch immer hin und her gerissen, was die Beurteilung dieses Kampfsystems betrifft. Also wenn diese Rundenkämpfe ein bisschen abwechslungsreicher wären, dann würdest du auch sagen, okay, kann man machen. Aber du hast ja, wir haben ja gesagt, dieses Belohnungsgefühl fehlt ja bei den Standardkämpfen. Hier ist alleine das Besiegen des Gegners schon die Belohnung. Das ist, weil die Dinge halt so.
Und man bekommt ja auch meistens dann was. Also man bekommt ja was, was einem von der Progression für die Story weiterhilft. Also neue Fähigkeit oder ein Element, Freischaltung, womit man in die nächste Welt kommt. Also da ist die Belohnung ja quasi dann die Story.
Ja, also das so, zwar wird, also was ich meine, ist halt keine Level-Progression im Sinne von, dann bist du jetzt plötzlich Level so und so und du kriegst keine Grind-Belohnung so, aber du kriegst dieses Gefühl von, jetzt habe ich was geschafft, jetzt habe ich diesen Gegner besiegt, so, weil das wirklich Kopfnüsse sind. Und es wird im letzten Drittel richtig schwer.
Ja. Und man bekommt meistens noch eine Musical-Einlage. Das kommt auch noch dazu.
Ja. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu der Welt. Also die Musical-Einlagen ist eine super Überleitung. Also das Ding ist, man kann es zumindest mal so ein bisschen hin und her gerissen. Man sagt, das ist ein Element, das ist der größte Kritikpunkt eigentlich an Paper Mario, was aber über alle Zweifel erhaben ist, was wirklich so super gut gelungen ist. Und das ist der Grund, weshalb ich die ganze Zeit immer weiterspielen wollte, ist diese Welt ist absolut fantastisch inszeniert. Also Paper Mario ist witzig. Wirklich, wirklich, wirklich witzig. Ich habe schon in den ersten 10 Minuten so laut lachen müssen. Man muss dazu sagen, also die Story ist eigentlich sehr simpel. Da kommt dieser Origami-King, der faltet alles.
Micha, eine simple Story bei einem Mario-Spiel.
Das ist echt verrückt.
Das überrascht mich. Lass mich raten, die Prinzessin wurde entführt.
Ja, sie wurde zusammengefaltet. Sie wurde umgefaltet in eine Origami-Prinzessin. Man muss sich das vorstellen, dieser Origami-King. Also Origami ist ja eigentlich die japanische Faltkunst, die Entspannung und Zen bringen soll. Tut sie hier im Spiel gar nicht. Also steht das für Terror und Zombies, weil alle Kreaturen, die umgefaltet werden, die falten sich auch so ein bisschen wie hypnotisiert, so ein bisschen wie Origami-Zombies. Also er faltet wirklich alles im Königreich um. Die Feinde normalerweise, also alle Goombas und auch alle Toads, die er in die Finger kriegen kann, und das sind alles dann deine Feinde. Und natürlich muss Mario dann nicht nur die Prinzessin retten, sondern auch versuchen, alles wieder zurechtzufalten und zu glätten. Und das ist schon am Anfang super witzig, weil du begegnest dann, also der Bösewicht heißt Olli, und dann gibt es eine gutherzige Schwester, die heißt Olivia. Die ist fortan dann eine Begleiterin, die hilft dir auch immer so mit Tutorials und so etwas so. Und diese Dynamik zwischen den Figuren ist so witzig, weil Olivia ist so eine total extrovertierte Person, die ganze Zeit einfach nur so drauf brabbelt. Aber das ist nicht nervig geschrieben, sondern es ist gewitzt geschrieben. Da ist ja überhaupt gar keine Sprachausgabe drin, aber in deinem Kopf entstehen einfach sehr viele Stimmen, weil diese Texte so humorvoll und so schön in Szene gesetzt sind. Die haben halt wirklich Charakter, obwohl das quasi nur Text ist.
Ja, das ist auch halt schade, dass Nintendo Mario-Spielen immer keine Sprachausgabe gibt. Ich verstehe schon auch, warum. Es ist schon seltsam, aber es wirkt halt auch ein bisschen altbacken so, dass es keine Sprachausgabe hat. Ja. Es ist aber trotzdem witzig. Also Nintendo kann sich das halt irgendwie leider erlauben, weil die Welt dann doch tatsächlich so fantastisch gut ist. Man muss aber dazu, es ist wahnsinnig witzig, aber man muss schon sehr wortspielaffin sein. Also ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass viele Leute, die bei Tweets von mir schon die Augen drehen, dass die keinen Spaß haben in Paper Mario. Also unsere Einleitung war, original hätte so auch ein Dialog sein können. Also es wird ständig natürlich mit Papier und mit Falten und zerknittert, also mit diesen ganzen Worten, die halt irgendwas aus der Papierwelt haben, gearbeitet und so weiter. Es ist extrem wortspiellastig. Ich finde es schade, dass es keine Sprachausgabe hat, weil da kommt wieder auch mein Beef mit dieser Art von Nintendo-Spielen. Das ist auch bei den Mario- und Luigi-Spielen so. Das war bei den alten Paper Mario schon so. Das Spiel ist so unglaublich schwafelig. Meine Güte, ist das schwafelig in den ersten Stunden. Ey, Micha, wusstest du schon, dass du mit X das Ausrüstungsmenü aufrufen kannst?
Ja, wusstest du übrigens, dass man diese Ringe drehen kann? Das habe ich nach dem ersten Mal nämlich nicht verstanden. Wie war das denn noch?
Ja, und wenn du eine Ausrüstung, bei jeder neuen Ausrüstung, die du kriegst, wirst du daran erinnert, dass du mit X im Ausrüstungsmenü, also nicht mit X, sondern mit dem Plus, mit der Plus-Taste ins Ausrüstungsmenü kommst. Probier das doch mal aus.
Übrigens,
jo, das machst du gut. Übrigens, hier, wusstest du schon, dass du ins Ausrüstungsmenü, unfassbar! Ich hätte am liebsten die Switch gegen die Wand geschleudert. Du kannst diese Sachen nicht skippen, du kannst sie nicht ignorieren. Bei manchen Spielen gibt es ja noch so. Möchtest du eine Erklärung? Nein, Nintendo, ich brauche keine Erklärung mehr. Ihr habt es mir schon 4-mal erklärt. Und das ist hier wieder das Ding. Also, es ist so dermaßen auf den dümmsten anzunehmenden User runtergebrochen, dass dir halt wirklich alles so hanebüchen kleinteilig erklärt wird. Das ist in den ersten 2-3 Stunden ist es unfassbar nervig. Oder mir ging es zumindest so, dass mir da schon so ein bisschen die Luft vergangen ist, weil es einfach nochmal und nochmal und bei jedem neuen Kampf, vor allem, du kommst aus einem Turm raus, meine Lieblingsstelle, ich bin aus einem Level rausgekommen, bin durch so eine Röhre geklettert, komme aus dem Turm raus und dann, ich habe eine Minute vorher mit einem Toad gesprochen, ich habe den befreit, habe mit ihm gesprochen, er hat gesagt, treff mich in der Stadt, dann bin ich in die Stadt. komme ich aus dem Ding raus, kommt diese Olivia und sagt, hey, erinnerst du dich an den Toad, den wir gerettet haben? Ja, natürlich, den habe ich gerade eben gerettet. Ja, er hat uns doch gesagt, wir sollen Ausschau halten nach seinem Haus. Ich schaue auf den Bildschirm, links von mir ist ein einziges Haus zu sehen. Ich will gerade loslaufen, Olivia kommt wieder. Hey, guck mal, dieses Haus, das könnte doch von dem Toad sein, den wir getroffen haben. Sollen wir da mal vorbeischauen? Komm, lass uns in dieses Haus gucken. Weißt du, also vier Sachen, wo ich einfach beim ersten Mal schon verstanden habe, was jetzt los ist, was ich machen soll, und es wird nochmal und nochmal und nochmal und nochmal erklärt. Oh.
Ja, das hätte man wirklich besser hinkriegen können. Also mich hat es tatsächlich nicht so sehr gestört, weil diese Texte mir so gut gefallen haben, aber der Kritikpunkt ist absolut valide. Ich denke auch, das ist so ein Ding, da kann Nintendo auch mal wirklich die Tutorials von dem restlichen Text so trennen. Ne? Das wäre auch mal an der Zeit. Die wollen ja irgendwie das alles so organisch einbauen, dass sie die Charaktere, die das verspielt, mitbringen. Aber das ist so merkwürdig, weil dieser Mario-Humor und auch so wie die Welt dargestellt wird, das richtet sich schon an Leute, die dieses Nintendo-Universum auch kennen. Also viele Witze sind auch so drauf angelegt, dass man weiß, wer Bowser ist und dass man weiß, wie Prinzessin Peach normalerweise von Charakter ist und so, dass man das aus anderen Spielen kennt. Gleichzeitig schreiben sie aber so, dass das an absolute Neulinge gedacht ist und so. Und ich finde, das Optionale fehlt hier einfach komplett. Und da steckt eigentlich so viel Aufwand drin, dass man sich nicht vorstellen kann, dass man da wirklich an dieser Stelle eine Zweiteilung machen kann. Das ist wirklich extrem schade. Hat mir aber tatsächlich die Lust auch nicht komplett verdorben, weil ich einfach immer wieder lachen musste. Also ein frühes Beispiel, ich will nicht spoilern oder so, aber es ist am Anfang ist das so, dass auch Bowser zusammengefaltet wird. Und man kennt ja Bowser als diese große, imposante Figur. Wird ja aber zusammengefaltet zu einer kleinen Briefmarke sozusagen. Das ist quasi nur so ein kleines Quadrat, wo du
hängt das... Hängt er so an der Wäscheklammer.
Genau. Ja, da hängt er so an der Wäscheklammer. Hat aber immer noch diese Geräusche. Also es gibt zwar keine Sprachausgabe, da ist immer dieses Scrollen und dass sie immer so diese Grundgeräusche machen. Ne? Dieses Hoho und so. Und er grollt die ganze Zeit. Ist immer sauer und bewegt sich hin und her. Und als man ihn dann befreit von dieser Wäscheklammer, entfaltet er sich aber nicht. Also normalerweise falten die Leute sich so auseinander und man kann sie mit dem Hammer bearbeiten, dass sie wieder flach werden. Aber er wurzelt dann so rum. Und dann muss man hoch auf den Turm, auf den höchsten Punkt von Peach's Castle laufen und er dackelt dann so hinterher und er läuft dann wirklich auf beiden Ecken dann so nach links, rechts, links, rechts und dann kommen immer so kleine Sprechblasen, weil der ist ja natürlich empört. Unmöglich, dass man mit dem großen Bowser so umgeht, das wird Konsequenzen haben und so. Und das fand ich schon so lustig und so herzhaft. Und so ist das ganze Spiel. Ja. Also das ganze Spiel, oft sind es diese kleinen Sprechblasen, die so passiv passieren, also ohne, dass du irgendwas drückst, die mich am meisten weggekickt haben, weil die Leute halt einfach auch immer so eine saloppe Art haben, Dinge zu kommentieren. Also ein bisschen später kommt zum Beispiel ein Zauberwald und wenn du da und da sind die Bäume lebendig und wenn du da irgendwie was draufhaust, dann kommentiert auch einer mal, ja, der haut einfach mit seinem Hammer alles um. Ja. Also umweltfreundlich ist das ja nicht, ja.
So. Ja, oder meine Lieblingsstelle auch, wenn als man gegen diesen Malkasten kämpft, dann sagt er so, ich weiß ja nicht, wie ich dich so finden soll. Ich mochte dich lieber, als du noch 3D-Jump'n'Runs gemacht hast. So, weißt du? Also auch diese Durchbrechen der vierten Wand ist so ein
das
bisschen
ist großartig. Drin. Absolut. Und das Erstaunliche ist, das Tolle ist, also es geht halt in dieser Welt durch verschiedene Szenarien durch. Ne? Man hat ein großes Restaurant in Form einer Art Turm. Man hat zum Beispiel auch eine Wüste. Man hat so eine Art, sie nennen es Ninja-Freizeitpark. Für mich war es eigentlich eher ein Dorf, aber so ein japanisches Dorf irgendwie mit so ein paar Attraktionen. Elementen. Es gibt ein Theater, es gibt so ein paar Dungeons, die so ein bisschen in Richtung Zelda gehen und die ganze Welt ist sehr, sehr, also erstaunlich lebendig, also klingt jetzt komisch, aber erstaunlich lebendig für so einen Nintendo-Titel, weil da einfach plötzlich Sachen drin sind. Du erfährst Dinge über das Mario-Universum, die du sonst in keinem anderen Spiel erfährst, obwohl wir das Ding seit 3 Jahrzehnten kennen. Oder 4 Jahrzehnten sogar. Also man hat ein Gefühl für die Toads, die man rettet, die man ja auch aus den Spalten befreit. Das ist ein Collectible. Also manchmal siehst du so ein kleines Öhrchen.
So ein Zipfel.
Ja, genau. So ein Zipfel. Und dann kannst du dran ziehen und dann ziehst du den Toad raus. Das ist genau wie du sagst. Wenn du die rausgezogen hast, dann sammelt man die und dann haben die immer so eine kleine Geschichte parat. Die ist aber auch verbunden mit einer Tätigkeit. Also du erfährst, was der Toad beruflich macht. Manchmal ist das ein Koch zum Beispiel oder so und der hat sich irgendwie vor irgendwas versteckt. Oder es gibt andere, die aus irgendeiner anderen Dummheit reingeraten sind. Und diese Welt kriegt durch diese vielen kleinen Gespräche und durch diese vielen kleinen Nebenfiguren plötzlich irgendwie so ein Profil und so ein Gefühl, das ich eigentlich fast gar nicht von anderen Nintendo-Produktionen so kenne.
Mein absolutes Highlight auch, wie man sitzt in so einem Waggon nach dem ersten Level und trifft so einen Bob-Omb, der sein Gedächtnis verloren hat. Das ist so gut.
Ja, ja.
Ja, der einfach nicht mehr weiß, was er eigentlich ist, aber er geht jetzt auf große Reise, um das rauszufinden und er will unbedingt uns begleiten, aber er weiß auch gar nicht, wer Mario ist und so. Es ist total schön, solche kleinen Gespräche. Und wie schon gesagt, also dieses selbstironische Augenzwinkern ist einfach wirklich auch für Leute, die die Nintendo-Welt jetzt halt oder die Mario-Welt im weitesten Sinne halt auch schon seit 30 Jahren begleiten. Und deswegen wundert es mich halt, dass es dann auch so runtergedampft ist vom Schwierigkeitsgrad, dass man halt sich nicht auch traut, so ein bisschen zu fordern auch, weil der Humor ist jetzt ja auch nicht so der ganz, ganz stupide und einfache. Ja, es ist nicht so dieses Kindliche. Mhm. Es richtet sich schon auch an erwachsene Spieler, habe ich so das Gefühl. Gerade mit den vielen Dialogen und der Textlastigkeit. Deswegen finde ich, ist da so ein kleiner Bruch drin. Man hätte sich da ruhig ein bisschen mehr trauen können und auch ein bisschen fordernder sein können.
Ja, was die Abwechslung nämlich betrifft, traut man sich auch ansonsten ja, eigentlich total. Relativ viel. Ne? Also das Spiel geht so, ich glaube, ich habe 25 Stunden um den Dreh gespielt. Wenn man alles sammeln will, dann ist man wohl, glaube ich, auch so knapp über 30 dabei. Ich bin jetzt nicht so der ganze Hardcore-Sammler, aber man kann.
Also 4-5 Stunden pro Welt würde ich jetzt auch so
schätzen. Würde ich auch sagen, genau. Ja. Und man kann so Sachen machen, also du kannst zum Beispiel so Papierschnipsel einsammeln. Die Papierschnipsel sind dazu da, um so Lücken in der Welt zu schließen. Mhm. Du siehst dann immer so Löcher. Und damit kriegst du dann neue Wege, also neue, weiß nicht, du kannst dann so Collectibles irgendwie dann finden, zum Beispiel Schatztruhen oder so, die du dann mit diesem Papierschnipsel dann erreichen kannst. Solche Dinge passieren da. Du kannst viel erkunden. Also es ist immer so eine starre Kameraperspektive, die kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei einer Bühne, dass man dann so seitlich irgendwie drauf guckt und dann kann man so quasi das ganze Bild durchsuchen. Und manchmal sind in einem Bild 3 Toads versteckt so. Also ich kann mich an dieses Restaurant erinnern, wo dann gleich mehrere Toads in der Küche versteckt waren. Und das macht halt Spaß, alleine schon diese Bilder zu durchsuchen. Und es gibt so Sachen wie eine Kanufahrt zum Beispiel und wie du schon erwähnt hast, mehrere Musical-Einlagen, die ja der Knaller sind. Mhm. Also das ist sehr abwechslungsreich. Es wird einfach nicht langweilig. Und was wir haben ja vorhin erwähnt, Zelda-artige Gefühle teilweise auch, nicht nur durch die Welten, sondern teilweise auch durch Rätsel, die da drin sind.
Genau, diese Dungeons, die es ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gibt. Also wie gesagt, mal ist das Restaurant irgendwie wie so ein Dungeon, wo du dich so in den Turm hocharbeitest. Mal hast du irgendwie die Aufgabe, so ein Elementarwesen zu finden, dann geht er in so eine alte Tempelanlage, wo halt diese Schildkröte verehrt wird und dann entdeckst du dahinter, dass da halt ein großer Dungeon ist und arbeitest dich dann wirklich auch durch so Zelda-artige Mini-Dungeons durch, die natürlich schon relativ linear sind, aber eben dich auch immer wieder vor so kleine spielerische Herausforderungen stellen, die unglaublich abwechslungsreich sind, die dann auch gar nicht so mit dem klassischen Jump'n'Run so viel zu tun haben, aber sich so Elemente halt davon rausnehmen. Ja, es ist, fordert dich immer wieder auf neue, interessante Art und Weise und spielt halt auch mit der Welt.
Ja, das ist echt cool. Also ich finde auch, dass sie sich, da sind auch ein paar ganz nette Kopfnüsse dabei, also nie so ultra schwer, aber manchmal muss man ein bisschen rumprobieren. Dann gibt's irgendwie, also eine meiner Lieblingsstellen ist so eine Eiswelt. Da muss man so eine Eisplattform mit dem Hammer immer so hauen, dass die immer in eine andere Richtung geht. Man muss dann quasi aus so einem Labyrinth dann irgendwie rauskommen. Ne? Also es bewegt sich selbstständig, diese Eisplattform. Die driftet dann so rum und dann muss man die Bewegung beeinflussen. Was jetzt nicht so meine Lieblingssachen sind, aber die gibt es zum Glück nicht allzu oft. Das sind so ein paar Schieberätsel. Die finde ich mittlerweile, also im Jahre 2020 noch mit Schieberätseln zu kommen, ist ein bisschen, braucht man nicht. Aber da kann man Münzen ausgeben, man hat so viele Münzen, dass man da quasi auch, wenn man da keinen Bock drauf hat, auch sagen kann, okay, das kann man sich quasi mit dem Geld auch lösen lassen, im weitestgehend, so dass man quasi nur noch 2 Klicks machen muss, muss man nicht. Also es sind so, die sind nicht so groß, das sind glaube ich 4x4 Felder, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Nicht so schwere Schieberätsel, aber ich finde sie irgendwie ein bisschen überflüssig mittlerweile. Aber das sind so die wenigen. Also ansonsten machen diese Puzzles echt Spaß. Also das hat wirklich dieses Gefühl von, ich betrete jetzt einen mystischen Ort, den schon viele andere Bewohner des Pilzreichs nicht betreten haben und löse dieses Geheimnis. Und dass dieses Gefühl bedient wird in einem Paper Mario, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet nach der langen Zeit so.
Ja. Also insgesamt ein tolles Pacing. Du hast halt immer wieder so neue Elemente, dann läufst du wieder durch die Welt, entdeckst wieder, befreist ein paar Toads. Wenn du da keinen Bock mehr drauf hast, kannst du ein paar Löcher stopfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sammelst da noch ein paar Collectibles ein, machst ein paar Kämpfe und dann aber halt immer eben die Highlights, dann die Bosskämpfe. Und wenn du dann das Gefühl hast, jetzt habe ich genug von diesem Aspekt der Welt gesehen, machst du den Bosskampf, wirst nochmal überrascht zwischendurch von dem Zwischenkampf und freust dich, dass das irgendwie, wie kreativ das alles ist. Und dann geht's ja direkt weiter. Dann kommst du in die nächste Welt und wirst wieder weggeblasen von komplett neuen Elementen, weil die ja sehr unterschiedlich sind, hast du ja schon angedeutet.
Ja.
Und dann hast du wieder so ganz viele neue Aspekte, die du entdeckst. Aber einfach cool. Also mir hat es auch total Spaß gemacht. bin auch noch nicht durch. Also ich habe jetzt auch noch viel zu entdecken und habe da wirklich sehr viel Freude daran. Wie gesagt, mit diesen leichten Kritikpunkten, dass es halt so arg zäh am Anfang ist, finde ich. Das hätte deutlich mehr Tempo vertragen und hätte auch mehr Tempo gehabt, wenn man es eben halt nicht so tot erklärt hätte, was man halt leider nicht skippen kann. Und die Standardkämpfe hätte ich gerne eine Option gehabt. Man kriegt ja nachher die Option, dass der Hammer dann ein bisschen stärker ist und dann kannst du die Standard-Goombas einfach wegkloppen. Ja? Und dass man da vielleicht irgendwie eine Variante gefunden hätte, die diese 0815-Kämpfe irgendwie interessanter macht, indem die halt vielleicht auch irgendwie Klebeband dann benutzen mal in der einen Welt oder weißt du so. Also man hätte das ja durchaus noch kreativ auflockern können.
Vom, wo du Pacing sagst, mir kommt es vom so von der Spielgeschwindigkeit entspannter vor als Color Splash. Also du hast bei Color Splash ja schon so das Gefühl gehabt und auch das auf der Wii, da fällt mir der Name gerade nicht ein, was eher so ein Jump'n'Run war, wo man immer so Stücke aus der Welt, wo man das Bild so drehen konnte, fällt mir gerade der Name nicht ein. Mhm. Jedenfalls, die wirkten alle schneller auf mich. Das hier, das Origami King, ist so vom Pacing auch, es lädt wirklich zum Erkunden ein. Also ich hatte oft das Gefühl, das ist eher wirklich ein Erkundungsspiel als ein Kampfspiel. Man hat auch Zeit, es ist ganz gechillt, man kann das echt super gut auch auf der Couch spielen. Das ist so ein Spiel, wo man sich echt gut zurücklehnen kann. Das letzte Drittel zieht dann halt nochmal an, so was Abwechslung und was Gegnerkämpfe angeht und so. Und da bin ich auch bei Kämpfen wirklich oft gestorben, weil ich bei einigen Sachen wirklich herausfinden musste, wie funktioniert das. Also gerade so diese Elementardinger, die sind teilweise echt ganz schön schwer. Ist aber wirklich gut. Und es gibt so Sachen, die habt ihr bestimmt auch schon im Trailer gesehen, wo du einfach sagst, wow, wow. Also es gibt eine Shogun-Welt und da gibt es da ein Shogun-Theater zum Beispiel. Und dann ist man plötzlich mitten in einer Theateraufführung, die dann wirklich als Spiel dargestellt wird, inklusive Western-Showdown, also so ein Duell mit Pistolen, wo du als Erster ziehen musst und das Publikum jubelt dir zu und du musst dann Sprungelemente, Sprungsequenzen überleben, die dann auch wirklich so in dieses Orchester eingebaut sind, in die ganze Show. Das ist so cool und das sind so, und du hast ständig solche Überraschungen und wenn man sowas mag, also wenn man sich von diesem ganzen Aspekt lösen kann, es ist nicht das GameCube Paper Mario, dieses RPG, sondern es ist eher Action-Adventure mit ein paar vielen lustigen Einfällen. Wenn man das immer an Paper Mario mochte, dann kann man eigentlich schon trotz der Schwächen auch sagen, kann man es echt empfehlen. Also man muss nur so sich am Anfang durchbeißen und man muss ein bisschen akzeptieren, dass es diese blöden Rundenkämpfe gibt, die ich fürchte auch jetzt nicht verbessert werden können durch den Patch. Also die sind so einintegriert und so. Oder? Was meinst du? Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man das machen kann.
Nee. Ich finde Paper Mario The Origami King ist auch das Beste von den modernen Paper Marios. Also von den aktuelleren. Jetzt mal vom Äonentor abgesehen, das steht natürlich irgendwie so für sich. Aber ich finde, im Vergleich zu Sticker Star, Color Splash, ist es schon das, was irgendwie jetzt am rundesten wirkt und am ausgereiftesten ist. Also würde ich auf jeden Fall sagen, dass es von den modernen Paper Marios, die jetzt diesen Stil haben, schon oben mitspielt.
Ja,
ich definitiv sein. Trotz dieser kleinen Kritikpunkte.
Ich würde sogar, also das ist aber, was ich aber cool finde, das ist, über die Empfehlung freue ich mich tatsächlich. Man kann das Leuten empfehlen, die sonst auch mit Mario gar nichts am Hut haben. Mhm. Weil diese Welt halt eben so funktioniert, wie es funktioniert. Also man muss nicht unbedingt Mario-Fan sein, um das gut zu finden. Also das Spiel funktioniert ansonsten auch so. Und für die Leute fällt es vielleicht auch nicht so hart auf, dass da so viel erklärt wird. Also wir hört ja jetzt zwei Leute reden, die schon lange, lange Zeit Nintendo-Spiele spielen und so, aber vielleicht gibt es ja Menschen, die sich jetzt zum ersten Mal so eine Switch gekauft haben und sagen, ey, ich hab Bock irgendwie da ein bisschen weiter einzutauchen und neben Odyssey sicherlich eins der Nintendo-Titel, die man halt auch sehr gut ohne Vorkenntnisse dann irgendwie spielen kann und ich glaube, das funktioniert auch wenn man jetzt nicht Super Mario-Fan ist. Also gerade, also trotz des Humors finde ich ansonsten eigentlich sehr, sehr empfehlenswert auch für solche Leute. Ja, also absolut. So unterm Strich würde ich sagen, schon echt gutes Spiel. Also das Spiel hat viel Hate jetzt abbekommen in den letzten Tagen.
Ja, aber auch viel Lob, oder?
Aber auch also, viel Lob.
Hat ja auch also, gute Kritiken gekriegt.
Ja, das ist aber das zeigt auf jeden Fall, dass es ein interessantes Spiel ist. Also es probiert ein paar neue Sachen aus, es löst auf jeden Fall eine Reaktion aus, es ist kein Einheitsbrei. Und ich glaube, da konntet ihr jetzt bestimmt im Cast ganz gut raushören, ob das jetzt für euch ist oder nicht. Kritikpunkte bestehen, aber ich persönlich hatte unheimlich viel Spaß. Also ich habe, es ist eines der wenigen Mario-Titel, die ich auch tatsächlich durchgespielt habe. weil es passiert jetzt nicht so oft. Also mich interessiert das Ganze. Jump'n'Run ist mir dann auch immer ein bisschen zu langweilig. Odyssey habe ich natürlich durchgespielt und so, aber meistens verliert es mich dann irgendwann, ne? Also irgendwann habe ich nicht so Bock, weiterzuspielen. Sticker Star habe ich zum Beispiel auch nicht zu Ende gespielt. Das fand ich einfach zu doof. Das hier aber wirklich sehr, sehr gerne. Also von meiner Seite aus, trotz der Kritikpunkte und Empfehlung. Achso, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Die Musik ist hammergeil.
Ja, aber das ist ja typisch für ein Mario-Spiel. Aber ja, muss man natürlich nochmal dazu sagen, ja.
Ey, das muss, also Nintendo, wirklich, die haben was die Musik betrifft, in den letzten Jahren so geile Sachen gemacht. Odyssey, der Soundtrack, den habe ich hier auf CD tatsächlich, den habe ich mir geholt, weil ich den so gut finde. Zelda war ja auch schon immer schön, aber ich, irgendwie hat die Musik in letzter Zeit so eine Qualität bekommen, die die durch die analogen Instrumente und dadurch, dass es auch von Bands und so eingespielt wird, einfach nochmal so eine neue Qualität erreicht hat. Und hier ist dieser Soundtrack, der ist so fröhlich. Ja. Ich musste wirklich an Rayman denken, an Rayman, wie heißt das? Origins, dieses eine, das letzte, was da rausgekommen ist, an einigen Stellen.
Ich weiß nie, ob Legends oder Origins, ich glaube, Legends kam.
Als. Na, das kam, was ja, das so bekloppt ist, gut, ne? Ja. Genau, und wo die Musik auch so gut ist. Und klar, es gibt jetzt keine Rocksequenzen oder so wie in diesem Spiel, aber ansonsten die Musik, wenn das Banjo einsetzt oder wenn diese lustigen Instrumente kommen, super geil. Ohne auf Klischees rumzureiten. Man denkt jetzt natürlich so, okay, Origami King, da kommen jetzt sehr viel traditionelle japanische Musik, gar nicht. Also du hast, glaube ich, ganz wenig solcher Elemente drin. Ich bin sowieso erstaunt, wie wenig Japan-Klischees sie da eigentlich eingebaut haben, obwohl es um den Origami King geht. Da war ich eigentlich am meisten überrascht.
Also bestimmt hat voll wenig davon eigentlich. Ja. Ja, es ist ja auch nur ein Stilmittel, dieses Origami steht auch nicht so im Mittelpunkt, was jetzt so Mechanik oder so angeht, sondern das ist einfach eine gute Unterscheidung, die Bösewichte direkt von den normalen Papierfiguren zu unterscheiden. Und wie du schon gesagt hast, es arbeitet ja eher mit so Zombie-Charakteristisch, dass die so hypnotisiert sind und die Bosse sehen halt einfach geil aus. Wenn du da so eine riesen gefaltete Schildkröte vor dir hast und du erkennst halt wirklich jede einzelne Faltlinie, und dann wird die halt so zerlegt und Olivia baut sich dann halt quasi nach. Das ist schon einfach ein cooler Aspekt. Also, dass sie nicht schon früher mit Origami gearbeitet haben, wundert mich ehrlich gesagt eher. Ja, also das wäre eigentlich das Naheliegendste gewesen, Origami in dieses Paper Mario-Universum zu bringen. Deswegen umso interessanter, dass es jetzt erst kommt.
Also, ja, kann man vielleicht noch abschließend erwähnen, Performance-Probleme sind mir keine aufgefallen. Das, oder?
Läuft super. Nö, dockt und Handheld läuft super.
Genau, also ich habe es auch in beiden Varianten ausprobiert. Handheld hat ein kleines bisschen mehr Flimmern so. Das ist ja auch klar, weil die Auflösung ein bisschen runtergeht. Aber sieht gerade auf dem Fernseher sieht das super gut aus. Also es ist auf jeden Fall, es ist erwähnenswert, weil das letzte Spiel mit der Papercraft-Optik, das war ja das Yoshis Dings da, was wir beide nicht so gut fanden. Hm. Und das lief ja auf Unreal Engine und das lief ja nicht so geil auf der Switch. Hatte ja durchaus ein paar Probleme. Das hier ist aber wohl, glaube ich, was Internes von Intelligent Systems, so heißt die Firma ja dahinter. Und die einwandfrei, also da hat überhaupt keine Probleme. Sieht super gut aus, sehr farbenfroh, super gute Performance, könnt ihr locker flockig auch auf eurer Switch Lite spielen und ist im Handheld-Modus auf jeden Fall auch völlig problemlos. Also, ihr hört es schon raus. Schon trotz der Fehler eine kleine Empfehlung von uns. Und gibt's natürlich nur für Nintendo Switch.
Ja.
Muss man, glaube ich, nicht weiter erwähnen. Cool. Ja, dann würde ich sagen, falten wir uns jetzt mal so ein bisschen in Richtung Ausgang dieses Cast. Ich hoffe, wir haben euch das schön zurechtgelegt auf einen gut sortierten Stapel an Informationen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns aber natürlich im Discord finden. Also wir sind hier auch gut ausgestattet mit allen möglichen Social-Media-Kanälen. Der Manu ist sehr, sehr stark auch auf Twitter unterwegs. Also tweetet ihn gerne mal an, falls ihr dazu noch eine Frage
habt. Für weitere schlechte Wortspiele.
Schaut vorbei. Genau. Ja. Und was hingegen, wo wir uns darüber sehr freuen würden, ist, wenn wir uns auch auf Patreon unterstützen würdet.
Also oder Papiergeld. Ihr könnt uns Papiergeld. Auch Papiergeld schicken.
Das würde auch
funktionieren. In ungezählten Scheinen bitte per Brief oder Post oder per Patreon oder Steady. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, Micha. Ja.
Genau, ich glaube, das ist ein bisschen komfortabler und man muss sich nicht unbedingt, wir haben das Faxgerät erwähnt, man kann sich in Paper Mario per Schnellreise in das Faxgerät legen und das schicken. Bitte faxt uns kein Geld.
Nein, bitte nicht. Sonst steht irgendeine Behörde vor eurer Tür.
Sonst gibt es dann Ärger und die fragen sich, ob hier nicht eine kleine Gelddruckerei am Start ist. Aber wenn euch das gefallen hat und wenn ihr sagt, okay, ich würde gerne mehr von diesen beiden Flachwitz-Dudes hören, dann könnt ihr uns auf Patreon oder Steady unterstützen. Wir freuen uns sehr. Dieser Podcast ist unabhängig, also wir machen kein Sponsoring oder so. Wir glauben daran, dass Spieljournalismus am besten ohne diese Beeinflussung durch Werbepartner und so laufen sollte. Und deswegen haben wir diese Patreon-Kampagne ins Leben gerufen, damit wir das Ganze dann auch finanzieren können. Wir beide sind halt voll berufstätig. Also wir machen halt auch, wir sind Freiberufler, haben ständig zu tun. Und wenn aber Patreon hilft uns dabei, aber dieses Projekt aufrechtzuerhalten. Und wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Euro überhaupt, dann oder ein bisschen ein paar Scheinchen, wenn wir schon bei Paper Mario sind, dann würden wir uns sehr freuen. Und wenn nicht, ey, Discord ist für alle offen, ja? Also jetzt ist keine Ausrede.
Genau. Auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin. Der einzige Unterschied ist, dass ihr da bei Steady auch mit Bankeinzug zahlen könnt und keine Kreditkarte braucht. Und dann unterstützt ihr nicht nur uns beide, sondern eben inzwischen auch ein insgesamt vierköpfiges Team. Mit Nina und Anne haben wir uns ja dieses Jahr auch noch ein bisschen erweitert. Also schaut mal auf unserer Seite vorbei, auf der Kampagne. Da seht ihr dann alle Formate und Shows, die es dann Montag, Mittwoch und Freitag dann für Supporterinnen gibt.
Genau, vielen Dank. Der Sonntag ist mal frei. Also die Folge, die ihr jetzt hört, das ist immer unsere Sonntagsfolge. Die hauen wir dann so für alle raus. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, von uns Pappnasen, uns vieren. Ich überlege immer, mein Kopf ist immer noch so, kann mir da irgendein Papierelement nicht benutzt, dann findet ihr uns mit diesen Sachen hinter der bei Patreon und so weiter. So, genug gelabert, der Sonntag ist ja noch jung, deswegen würde ich sagen, wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Sonntag. Bis dann.
Tschüss.